Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt fehlt noch das Manuskript. Es ist der Predigtlänge dienlich. Liebe Gemeinde, was kann unsere Zeitgenossen, was kann uns selbst noch erschüttern? Man sagt ja, je stumpfer die Gemütslage, das heißt, je kälter das Herz, umso schriller müssen die Reize sein, um da noch durchzukommen. Und das gilt für Angst und Entsetzen in gleicher Weise wie für Jubel und Freude. Was kann uns noch erschüttern? Wieder ein Terroranschlag von kampfeswilligen Moslems. Diesmal auf den Ramblas in Barcelona und dann die Fortsetzung in Cambrils. Bisher, nach meinen letzten Informationen, 14 Todesopfer, 3 Deutsche darunter. Mehr als 130 Verletzte. In Finnland ging es weiter. Die meisten scheint das kalt zu lassen. So auf der politischen Ebene gibt es kaum eine wahrnehmbare, ernsthafte Diskussion. Etwa über die politischen Konsequenzen für das Verhalten gegenüber dem Islam und aggressiven muslimischen Verbänden. Es gibt kaum eine Diskussion. So als seien die Terroranschläge ein Naturereignis, womit die Frage nach der politischen Verantwortung gar nicht mehr gestellt wird. Und einige Medien versuchen, eine harmlose, unpolitische Betroffenheit zu schüren. So ein paar erschütterte Statements von Leuten, die zufällig in Barcelona waren, eifrig darauf bedacht, das eigentliche Problem aus Gründen der politischen Korrektheit gar nicht erst zu benennen, nämlich einen aggressiven, gewaltbereiten Islam, wie ihn der Koran in vielen seiner Suren eben vorgibt. Stattdessen wird allgemeine, folgenlose Ergriffenheit inszeniert, heroische Entschlossenheit vorgespielt, wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen, wir shoppen weiterhin auf den Ramblas. Das ist auch eine Form von Heroismus. Neulich waren wir Charlie Hebdo, heute solidarisieren wir uns mit der Prachtmeile von Barcelona. Aber wie viele unserer Zeitgenossen packt es wirklich im Herzen? Und was ist mit dem ungezählten Leiden und Sterben, verhungernden Kindern, abgetriebenen Säuglingen, diesem unsäglichen Leid, das es erst gar nicht in die Schlagzeilen schafft und von dem wir trotzdem wissen und das uns trotzdem kalt lässt? Was kann uns überhaupt noch erschüttern, sei es durch Leid oder durch Glück? Der Abgestumpftheit gegenüber dem Leid auf der einen Seite entspricht ja eine seltsame Coolness, eine seltsame Abgebrühtheit gegenüber der Freude auf der anderen Seite. Und alle Eventkultur, alle technische Stimmungsmache können daran nichts ändern. Alle Abwechslung, alle Alkohol, alle Partydrogen. Und selbst die exotischsten Reiseziele und gefährlichsten Extremsportarten bringen kaum einen Zeitgenossen noch wirklich in Wallung. So richtig in Wallung. Die meisten Zeitgenossen sind von nichts mehr zu erschüttern, weil Langeweile und Mittelmäßigkeit und oft eine unbewusste Resignation sie stumpf, cool und leblos gemacht haben. Augustin, der berühmte Kirchenvater um 400 nach Christus, hat diese menschliche Not schärfer als die meisten erkannt. Um 400 nach Christus. Er hat das sehr deutlich gesagt. Der normale, also der natürliche Mensch, der Mensch ohne Gott, befindet sich trotz aller Genüsse und trotz aller kurzlebigen Vergnügungen in einem Zustand der Kälte. Er ist so weit gelähmt, dass er nicht mal mehr sich intensiv sehnen kann nach einer Befreiung aus diesem Zustand. Augustin schreibt, zeige mir einen, der sich sehnt, einen, den hungert. Zeige mir einen fern in der Wüste, der durstig ist nach der Quelle des ewigen Landes. Zeige mir solch einen Menschen, er wüsste, was ich meine. Doch ich spreche zu einem kalten Menschen, so versteht er überhaupt nicht, wovon ich rede. Und Augustin will sagen, hier zeigt sich, wie gelähmt der natürliche Mensch ist. Er verlangt nach gar nichts, wirklich intensiv. Und darum bleibt er nicht nur gegenüber der atemberaubenden Liebe Gottes kalt, sondern gegenüber nahezu allem bleibt er kalt. Wie ein Theologe im Anschluss an Augustin sagt, selbst ihre Sünden begehen sie lässig anstatt mit Leidenschaft. Und als der Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, da hat er wahrscheinlich auch das mit im Blick gehabt, die Begeisterungsfähigkeit von Kindern, ihre Erschütterungsfähigkeit. Kinder sind eigentlich nicht cool, wenn sie nicht darauf dressiert werden. Dann sind Kinder nicht cool. Und deshalb ist es klar, dass Kinder die biblischen Geschichten so lieben, weil da wirklich etwas passiert. Weil dort Menschen bis ins Innerste gepackt werden, sodass sie plötzlich etwas spüren vom Drama ihres Lebens. Und das ist die Beobachtung, die sich wie ein roter Faden durch unseren Predigttext heute Morgen hindurchzieht. Ich hoffe, wir werden das deutlich sehen. Dort, wo Gott eingreift, dort, wo Gott zugreift, da werden Menschen erschüttert. Oder anders gesagt, die einzige Chance des Menschen, aus seiner Kälte und Stumpfheit erlöst zu werden, denken wir an Augustin, besteht darin, dass Gott ihn aufrüttelt. Und das ist unser Thema heute Morgen, erschüttert von Gott. Erschüttert von Gott. Und damit sind wir noch einmal, ein letztes Mal bei Nehemia, der uns durch die letzten Wochen ja begleitet hatte, als der Stratege und Anführer des heilsamen Mauerbaus in Jerusalem 445 vor Christus. Und mehr noch, wir hatten Nehemia kennengelernt als geistlichen Leiter, als Vorbild im Gottvertrauen und in der Hingabe, als einer, der sich ganz bewusst der Führung des allmächtigen Gottes unterstellt hat. Wir hatten ihn kennengelernt als kindlichen Beter, den jede Situation erstmal auf die Knie trieb. Nehemia als Opferbereiter und leidenschaftlicher Bote Gottes mit einem heißen Herzen. Nehemia, der weinen konnte über die Not seiner Landsleute, der weinen konnte darüber, dass der heilige Gott entehrt wurde und den seine Tränen zu Taten trieben und eben nicht in die innere Emigration. Und heute kommen wir nun zum Abschluss unserer Nehemia-Reihe. Heute kann endlich Einweihung gefeiert werden. Heute ist Bautag Nummer 52. Heute wird gejubelt. Heute schreibt Nehemia in sein Tagebuch, Nehemia 6, Vers 15. Damit beginnt der Text auch, den Sie auf Ihrem Zettel haben. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Dankeschön. Vielen Dank. Elul ist der 6. Monat des jüdischen Kalenders. Wenn man das umrechnet, dauerte der Mauerbau etwa von Ende Juli, da fingen sie an und jetzt befinden wir uns so um den 20. September herum, Gemeindebau im Sommer, so lautet ja unser Gesamtmotto. Und endlich ist das große Ziel von Nehemias Mission erreicht, auch wenn kein Anlass zu Leichtsinn und zu Sorglosigkeit besteht, das sehen wir gleich am Anfang von Vers 7, dann sorgt er noch dafür, dass die Türflügel eingesetzt werden und dass Wächter an die einzelnen Tore gestellt werden. Das Erreichte muss jetzt beschützt werden, aber es ist ein erster Durchbruch da, den sie bejubeln können und feiern. Und dass das ein Durchbruch ist, das sieht man auch daran, dass die Gegner wirklich bis zur letzten Sekunde alles versucht hatten, um den Erfolg Nehemias noch zu verhindern. Ich empfehle Ihnen sehr, lesen Sie zu Hause nochmal das ganze 6. Kapitel. Und dann sehen Sie, dass die Gegner, die haben einfach keine Ruhe gegeben. Da war noch echte Leidenschaft am Werk. Ein innerstes Getriebensein. Es war die Leidenschaft der Zerstörung. Und im Unterschied zu ihren früheren Attacken haben sie zunächst versucht, eine geheuchelte Kompromissbereitschaft zu zeigen und den Nehemia zum Gespräch eingeladen. Aber hinter dieser Einladung zum Gespräch steckte ein Entführungsplan, vielleicht sogar ein Mordplan. Und Nehemia hat das brüsk zurückgewiesen. Das sehen wir am Anfang von Nehemia 6. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses zu tun. Und er schickt ihnen Boten zurück und sagt, ich komme nicht, ich habe mich hier um die Mauerbau zu kümmern. Und dann sagt er, sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen viermal die gleiche Antwort. Also das, was er dort betreibt, wenn wir an frühere Tonträger denken, ist diese Methode kaputte Schallplatte. Ne? Er sagt ihnen einfach immer wieder das Gleiche. Ich habe keine Zeit, ich komme nicht. Er lässt sich da nicht verleiten. Und als nächstes, nachdem die Kompromissbereitschaft nicht klappt, versuchen sie es dann mit offener Erpressung, indem sie in einem offenen Brief üble Gerüchte verbreiten und diese alte Anschuldigung wieder aufwärmen. Nehemia wolle sich gegen den persischen König stellen. Alles darauf abgezielt, ihn einzuschüchtern. Und wie reagiert Nehemia? Das sehen wir in Vers 8. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Also von wegen, dass ich ein Rebell wäre. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Da ist wieder dieses Gebet. Herr, lass mich stark sein. Und als letztes Mittel bleibt den Gegnern dann nur noch der Verrat. Sie dingen zwei gekaufte Propheten, die bei dieser Schmutzkampagne mit ihnen kollaborieren. Wir wissen ja, dass sie teilweise gute Kontakte zu jüdischen Zirkeln hatten, die von innen gegen Nehemia gearbeitet haben. Und dann wollen sie Nehemia dazu provozieren, sich im Tempel zu verstecken. Und ihre Aktion zielt darauf, ihn zu einer Panikreaktion zu provozieren, dass er sich im Tempel verbarrikadiert. Und damit hätte er einmal den Tempel entweiht. In den Tempel durften in diesem Bereich nur die Priester rein. Und er hätte seine Glaubwürdigkeit völlig pulverisiert und verloren. Aber Nehemia weicht keinen Millimeter zurück. Er lässt sich nicht täuschen, er lässt sich nicht einschüchtern, er lässt sich nicht zum Appeasement gegenüber seinen Feinden verführen. Gott schenkt ihm diese Stärke, dass er durchhält. Was für eine Tragik wäre das gewesen? Überlegen Sie mal, wenn Nehemia am 50. oder 51. Tag noch eingeknickt wäre. Und auch im Neuen Testament haben wir immer wieder diese dringende Ermutigung von Paulus, dass wir durchhalten, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Paulus formuliert das in 2. Timotheus 4 als seine Lebensbilanz. Im letzten Kapitel seines letzten Briefes, 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Durchhalten. Und dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Nehemia und seine Leute werden sich gefühlt haben wie ein Marathonläufer, der 50 Meter vor dem Ziel, nachdem er also die 42 Kilometer überstanden hat, der 50 Meter vor dem Ziel die letzten Gegner hinter sich gelassen hat und jetzt das rote Zielband vor sich aufleuchten sieht und mit jubelnd erhobenen Armen diese letzten Meter zurücklegt. Und dann ist er am Ziel. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und von jetzt an können wir in unserem Bericht die Erschütterungen beobachten, die Emotionen auch, die Gottes Eingreifen bei allen Beteiligten auslöst. Furcht, Weinen und Freude. Das ist unser Thema, erschüttert von Gott. Und wir wollen das jetzt Schritt für Schritt nachverfolgen. Erstens, wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich fürchten. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich fürchten. So steht das hier in Vers 16. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen der Mut, denn sie erkannten, dass dies Werk von unserem Gott getan worden war. Dieser Absatz und alle Heiden rings um uns her dies sahen, den kann man auch noch farbiger übersetzen. Luther 84 etwa übersetzt, also Sie haben hier die Schlachter 2000 vor sich. In Luther 84 heißt es, da fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und Menge übersetzt, da erschraken alle heidnischen Völkerschaften rings um uns her. Und es entfiel ihnen der Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan war. Verstehen Sie? Es gibt Situationen, wo sogar Gottes Gegner etwas erkennen. Wo sogar Gottes Feinde etwas erahnen davon, dass sie es hier mit Gott zu tun bekommen. Die Situation ist so eindeutig. Die menschlichen Machtverhältnisse sind so gravierend auf den Kopf gestellt, dass sogar die Feinde zähneknirschend zugeben müssen, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Gott erschüttert sie und sie fürchten sich. Ganz klar, auch Nehemia und sein Mut und seine Führungsqualitäten haben in diesem Drama eine wichtige Rolle gespielt, das haben wir ja gesehen. Auch die Einsatzbereitschaft seiner tapferen Mitarbeiter, das ist auch wichtig. Auch die einzelnen Handelnden sind wichtig. Spurgeon hat mal gesagt, Gott bereitet den Mann für die Stunde und Gott bereitet die Stunde für den Mann. Und Nehemia war genau der Mann für diese Stunde, für diese 52 Tage. Aber Nehemia, ja, er hatte klare Ziele, die er sich von Gott vorgeben ließ. Er wusste aufgrund des Wortes Gottes, wer Gott ist. Er hatte Vertrauen zu seinem Wort. Er kannte Gottes Charakter, Gottes Heiligkeit, Gottes Vertrauenswürdigkeit. Dieser Nehemia, der hatte ein erprobtes, ein gewachsenes Vertrauen in seinen Gott. Er hatte eine gute Menschenkenntnis. Er war kommunikativ. Er war wirklich ein Meister der Menschenführung. Er erwies sich hier als seelisch belastbar, hatte eine strategische Begabung, politisches Gespür, organisatorische Fähigkeiten. Und bei allem noch persönliche Bescheidenheit und eine echte Liebe zu den Menschen. Das muss erstmal alles zusammenkommen. Er war wirklich von Gott vorbereitet als Mann für diese Stunde. Aber niemand wusste so gut wie Nehemia: ich bin ein Werkzeug in Gottes Hand. Niemand wusste so gut wie Nehemia: alle diese Fähigkeiten verdanke ich allein ihm. Und sogar die Heiden haben das gespürt, dass sie es nicht nur mit einem Nehemia zu tun hatten, sondern dass hinter ihm ein Stärkerer stand. Und sie merkten, dass dieses Werk mit Gott zu tun hatte. Und wissen Sie, dieser Tagebucheintrag von Nehemia, das ist ja aus seiner Feder, dieser Vers 16, da erkannten sie, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Das ist sein Zeugnis, sein persönliches Zeugnis für diese Abhängigkeit von Gott. Das ist sein Bekenntnis. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich fürchten. Und jetzt stehen die Stadtmauern und die Tore hängen in den Angeln. Unter schwierigsten Startbedingungen. Viele tausend Hände hatten mitgeholfen. Und kein lässt das unberührt, weder Freund noch Feind. Und überlegen Sie mal, viele im Umfeld von Judäa, in Samaria, im Ostjordanland, hatten diese 52 Tage mit Spannung verfolgt. Einige mit Herzklopfen, wenn sie hinter Nehemia und seinen Leuten standen. Und andere mit Ingrimm, wenn sie zu den Gegnern gehörten. Aber jetzt stehen die Mauern. Und jetzt ergreift die Leute ein Erschrecken vor dem Gott, der das möglich gemacht hat. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich fürchten. Und so geschieht das übrigens auch oft. Wenn Gott eingreift, um einen Menschen zur Bekehrung zu führen, um einen Menschen zum Glauben zu bringen, dann packt diesen Menschen irgendwann auf dem Weg dahin die Ahnung von Furcht. Nicht selten. Dass er sich sagt, wenn es diesen Gott wirklich gibt, wenn ich hier wirklich vor einem mein Leben verantworten muss, der mein Richter ist, der mich durchschaut, dem ich eigentlich alles verdanke und darum alles schulde. Was wird dann werden? Das war, als Luther aufwachte und fragte, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Dann wacht er auf. Wenn Gott eingreift, dann müssen die Richtigen sich fürchten. Und wissen Sie, dann ist es so, als ob die Betäubung, die das Gewissen des Heiden normalerweise stumpf und sorglos macht, weil er einfach nicht mit Gott rechnet, dann ist es so, als ob diese Betäubung langsam nachlässt. Ich musste, die meisten von uns kennen das, an die Spritze beim Zahnarzt denken, wenn er mal tiefer bohrt. Und Sie wissen, wie das ist. Man geht dann noch relativ schmerzfrei aus der Praxis raus und irgendwann nach einiger Zeit lässt die Wirkung der Betäubung nach. Und plötzlich irgendwann tut es dann wieder weh. Und man merkt, da hat er gebohrt an der Stelle. Ja? Die Wirkung der Spritze lässt nach und allmählich spüren wir die schmerzende Stelle. Und so geht es, wenn Gott das Gewissen eines Heiden aufwächst, wenn diese Lähmung sich zurückzieht und dann geschieht etwas Ähnliches, wie wir das im Psalm 32 lesen bei David. Denn ich wollte meine Schuld verschweigen, aber da verschmachteten meine Gebeine, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Die Wirkung der Betäubungsspritze lässt nach. Und dann wacht dieser Durst auf, diese Sehnsucht nach Gott, von der Augustin sprach, die durch die Kälte des Herzens vorher irgendwie festgefroren war. Und plötzlich wacht das auf. Das war nie völlig abgetötet. Das ist ja immer noch ein Mensch, der sein Leben Gott verdankt. Es war nie ganz ausgelöscht, aber es war verborgen unter der Eiseskälte der menschlichen Stumpfheit. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich fürchten. Und damit ist es eine falsche Vorsicht, wenn manche sagen, ja, wenn wir das Evangelium verkünden, dann darf das nie dazu führen, dass die Menschen sich ängstigen. Wer sagt das denn? Natürlich sollen wir auf keinen Fall menschlich Druck machen, psychologische Manipulation betreiben. Das ist das Geschäft der Sekten. Wir sollen den Leuten nicht irgendwie psychologisch auf der Seele kneten und sie durch unsere Rhetorik unter Druck setzen. Das natürlich nicht. Aber dort, wo das Evangelium selbst an den Menschen herangeht, da kann es ihm schon Furcht und Schrecken einjagen, einfach dadurch, dass es ihm den Spiegel vorhält, wie er in Gottes Augen dasteht. Und dass er nicht gut dasteht und dass es schlecht um ihn steht. Also wenn der Ungläubige es mit Gott zu tun bekommt und wenn ihm ein Hauch von Realismus geschenkt wird, dann wird er diese Erschütterung irgendwie zu spüren bekommen. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich fürchten. Aber nicht nur die Gegner werden erschüttert, sondern auch Gottes eigene Leute. Der Kampf um den Mauerbau hat sie spürbar ergriffen, spürbar wachgerüttelt. Das ist schon faszinierend hier zu sehen. In Kapitel 8, Vers 1, da geht auch ihr Text weiter auf dem Zettel. Und als der siebte Monat nahte, also Elul war der sechste und jetzt kommt der siebte, Tischri, und die Kinder Israels in ihren Städten waren, Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Was passiert hier? Sie kommen von selbst und sagen, lass uns in der Bibel studieren. Esra, lies weiter. Wir wollen wissen, was Gott uns zu sagen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Esra, dem Schriftgelehrten, der ja einige Jahre vor Nehemia dort begonnen hatte, mit seinem Bibelvorlesen und seinem Predigen. Ich kann mir vorstellen, wie Esras Herz in die Höhe gesprungen ist. Das war offensichtlich die Frucht seiner Verkündigung. 12 Jahre später. Und jetzt kommen sie wieder an und sagen, komm Esra, da hatte noch nicht jeder eine Bibel im Schrank. Komm Esra, hol das Wort Gottes raus und lies es uns vor. Wir wollen das besser begreifen. Und am ersten Tag des 7. Monats war sowieso Posaunenfest im regulären Festkalender. Und dann machen sie aus dem Posaunenfest einfach kurzerhand Bibeltage, eine Bibelkonferenz. Und sie organisieren das ganz erstaunlich, so ähnlich wie wir unsere Bibeltage organisieren. Wir lesen dann hier weiter im Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet, also auf die Bibel. Esra, aber der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel. Das erste Mal in der Bibel, dass von einer Kanzel die Rede ist. Und lesen Sie mal weiter, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Also sie haben noch schnell ihre Handwerker an die Arbeit geschickt und sagt, baut eine Kanzel, baut ein Podest. Es sind zu viele Leute, sonst sehen die ihn nicht und hören ihn nicht. Und dann wird gelesen und neben ihm stehen dann die Mitarbeiter, Matthias, Schema, Anaya und so weiter. Und die gehen dann, nachdem er gelesen hat, unter die Leute und erklären das noch weiter. Das können Sie in den nächsten Versen dann noch weiter verfolgen. Das passiert da. Freiwilliges Hören, aktives Zuhören. Die wollen das wirklich erklärt haben. Die lassen das nicht nur einfach über sich ergehen. Die sagen nicht nur, ja, hier ist ganz schönes Wetter und lass den Esra mal lesen. Und irgendwie werden wir da so ein bisschen religiös beregnet und es wird uns schon spirituell gut tun. Nein, die wollen verstehen, was da inhaltlich gesagt wird. Und in der Mengeübersetzung steht das noch so schön, dass sie es Stück für Stück erklärt haben. Das ist hier ein klassisches Beispiel für Auslegungspredigt. Bei Menge ist der Vers 8 so übersetzt. So lasen sie denn aus dem Buche abschnittweise vor. Sie lasen aus dem Buch abschnittweise vor, steht da wörtlich. Also, Expository Preaching, ein Abschnitt nach dem anderen und machten den Sinn klar, so dass sie das Verständnis des Vorgelesenen gewannen. Ja, besser kann man es nicht sagen. Das geht nicht einfach nur um religiöse Berieselung, sondern sie sollen Gottes Wahrheit verstehen, von der sie wissen, sie finden sie in diesem Buch, sie finden sie in der Bibel. Und sie haben Ausdauer, wie wir hier in Vers 3 lesen können. Er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag. Vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten, also auch den jüngeren Leuten und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Man muss sich diese Szene vorstellen. Sie glauben, dass die Bibel echte Wahrheit mitteilt. Wir würden sagen, propositionale Wahrheit. Sie sagen, ja, hier gibt es echte Information. Hier redet Gott zu uns. Und Nehemia 8 bestätigt nicht nur die Methode der Auslegungspredigt, sondern auch ihre Wirkung. Hier passiert das, wovon Paulus sagt in 2 Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist Nütze zur Überführung von Schuld. Und genau das passiert. Und schauen Sie, das ist dann die zweite Weise, auf die Gott Menschen erschüttert. Wenn Gott eingreift, hatten wir gesagt, dann sollen die Richtigen sich fürchten. Und jetzt das zweite, wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen weinen. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen weinen. Hier geschieht das, was Augustin ja so vermisst, wo er dieses große Defizit des Ungläubigen, des unbekehrten Menschen sieht, dass der sich durch nichts mehr erschüttern lässt. Und das genau geschieht hier. Es geht eine Erschütterung durch das Volk. Und wissen Sie, das ist immer ein Kennzeichen für Erweckung, wenn die Leute erschüttert werden durch das, was Gott ihnen sagt. Und dann wird das hier ganz, ganz nüchtern mitgeteilt in Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, also das waren die Assistenten gewissermaßen von Esra, die das Volk lehrten, die sprachen zu dem Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Erschüttert, dann weinen die Richtigen. Und wodurch wird diese Erschütterung ausgelöst? Diese Erschütterung wird ausgelöst dadurch, dass die Menschen im Spiegel von Gottes Wort sich selbst plötzlich erkennen. Im Spiegel von Gottes Wort erkennen sie ihre eigene Fratze, ihre eigene Verurteilung vor diesem Gott. Und sie merken, das, was hier steht und das, was die Realität meines Lebens ist, dazwischen liegt ein tiefer Graben. Und es packt sie und es greift ihnen ans Gewissen. Und ihnen ist klar, dass sie verurteilt sind von Gott, dass sie so nicht bestehen können vor diesem Gott, der ihnen so viel gegeben hat, der ihnen so voller Liebe begegnet ist. Und sie haben ihm nichts, aber auch gar nichts zurückgegeben. Und hier geschieht das, was der Hebräerbrief später im Neuen Testament so beschreiben wird, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles aufgedeckt und enthüllt vor Gottes Augen. Genau das passiert hier. Und die merken das. Und Gott bewirkt durch sein Wort, dass die Herzen angerührt werden, dass sie sich angefasst wissen, dass die Gewissen aufgeweckt werden und erschüttert werden. Und die Tränen sind das äußere Kennzeichen dieser Erschütterung. Es geht gar nicht um die Tränen als solche, sondern es geht darum, dass sie das Zeichen sind. Alles Volk weinte, steht hier. Nicht nur so ein paar, die sowieso immer so leicht gerührt sind und nah am Wasser gebaut haben, sondern alles Volk, das heißt auch die harten Männer, die noch die Schwielen vom Mauerbau an den Händen hatten und die Frauen, die in den harten Aufbaujahren die Trümmerfrauen dort gewesen sind und vieles ertragen hatten. Und die jungen Leute weinten, denen das unter anderen Umständen peinlich gewesen wäre. Auch die weinen alle, weil sie sich vor Gott plötzlich gestellt wissen. Er hatte so einen guten Plan, er hat uns so wunderbar beschützt. Er hat sich so viel Mühe mit uns gemacht. Und wir haben ihn links liegen gelassen. Wir haben uns mit ein paar müden religiösen Traditionen begnügt. Und Gott hat recht und wir haben Unrecht. Und einige Tage später werden sie das dann so ausdrücken in Nehemia 9, Vers 33. Da werden sie das ganz ehrlich nochmal sagen. Nehemia 9, Vers 33. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Denn du hast uns die Treue bewiesen. Aber wir sind gottlos gewesen. Es ist sehr gnädig, liebe Leute, wenn Gott einem Menschen diese Erschütterung zuteilwerden lässt. Auch wenn diese Erschütterung sich von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich äußert. Es weint ja nicht jeder, dass er in Tränen ausbricht. Manche machen das im Inneren mit sich ab. Aber es kommt ja überhaupt nicht auf die Form an, sondern entscheidend ist, was im Herzen passiert. Und liebe Leute, das passiert bis heute. Beispiel, ein bewegender Bericht aus dem Jahr 1995, aus der russischen Stadt Stavropol. Das war ja schon nach Gorbatschow, also nach der Öffnung. Missionare brauchen dringend Bibeln, weil sie dort verteilen wollen in dieser Stadt. Und sie wissen, in der Stadt gibt es eine Lagerhalle voller Bibeln. Die waren in früheren Jahren unter Stalins Regime eingesammelt worden, den Christen weggenommen worden. Und da hatten sich jetzt Tausende von Bibeln angesammelt in einem alten stalinistischen Lager. Und die Missionare sind zu den Beamten der Stadt gegangen und haben gesagt, können wir die haben? Und dann bekommen sie wirklich die Erlaubnis. Und am nächsten Tag nehmen sie noch ein paar russische Helfer mit und beginnen das Lager zu räumen, die Bibeln auf einen LKW zu laden, damit sie die dann verteilen können. Und einer der Helfer, der mitmacht, das wissen die, der kommt eigentlich aus einer christlichen Familie, aber hatte Gott total den Rücken gekehrt und wollte mit allem nichts mehr zu tun haben, aber er hatte zu der Zeit keine Arbeit. Und sie haben gesagt, okay, er ist ein gewisses Risiko für unser Team, aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Und dann sind sie nicht überrascht, als bei dieser ganzen Bibelaufräumaktion er plötzlich verschwunden ist. Sie rufen nach ihm, sie suchen ihn. Und einer der Missionare findet ihn dann in einem abgelegenen Winkel der Halle, wo dieser junge Russe, ja, wie aufgelöst, da sitzt mit einer Bibel in der Hand und weint. Er hatte beschlossen, obwohl er sich äußerlich so ablehnend gezeigt hatte, Mensch, wenn ich da bin, muss ich doch sehen, dass ich eine Bibel bekomme. Und dann hat er sich weggeschlichen, nach einer von diesen Bibeln gegriffen unter diesen Tausenden. Und dann schlägt er die erste Seite auf und es trifft ihn mitten ins Herz. Denn der Name, der dort vor einigen Jahren mit einer krakeligen Schrift hingeschrieben worden war, in diese Bibel, die er aus diesen Tausenden rausgreift, war der Name seiner Großmutter. Und das hat ihn gepackt. Ja? Aus den tausenden Bibeln hatte er die aufgehoben, die seiner Großmutter gehört hatte. Seine Großmutter, die für ihn gebetet hatte, dass er doch irgendwann zu Gott zurückkommen möge. Und in dem Moment war diesem harten Kerl klar, das kann kein Zufall sein. Und er begann zu begreifen, dass Gott eine Realität ist. Und er schämte sich. Und er war bewegt bis ins Innerste. Und er weinte dort in seiner Ecke. Das ist genau das im Grunde genommen, was hier bei Nehemia passiert. Und wissen Sie, es ist gnädig, wenn Gott so unsere Schuld aufdeckt. Er macht das ja nicht, um uns fertig zu machen. Denn wer weint, der kann getröstet werden. Jesus hat ja gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Aber dazu müssen sie erst mal kapieren, dass sie krank sind vor Gott. Und jetzt ist der Weg frei. Jetzt kann die Schuld angegangen werden. Und das müssen wir immer sagen, immer sehr deutlich sagen. Wenn Gott uns unsere Schuld aufdeckt, dann tut er das nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns bußfertig zu machen. Dann macht er immer deutlich, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Rückweg. Und die Tür, die du durch deine Schuld und durch deine Ignoranz so krachend ins Schloss gedonnert hast, die ist wieder offen. Gott hat diese Tür wieder aufgesprengt durch einen Kraftakt, als sein Sohn Jesus Christus am Kreuz starb, um deine Schuld wegzutragen, die du gegenüber Gott auf dem Kerbholz hast und ich genauso. Er hat unsere Strafe getragen und sie weggenommen. Und jetzt ist der Weg frei, wenn wir das zugeben und wenn wir uns an Jesus wenden und sagen, lass das für mich gelten, was du damals getan hast. Das alles mit Jesus war zu Nehemias Zeiten natürlich noch nicht geschehen. Aber die Bibel sagt, schon damals wusste Gott, dass er durch seinen eigenen Sohn das Problem lösen würde. Das hatte Gott schon längst vor, dass es so kommen würde. Und darum konnte Gott schon knapp 500 Jahre vorher Gnade walten lassen, schon durch Nehemia und Esra Gnade verkündigen lassen. Barmherzig vergeben, weil er wusste, Jesus würde kommen. Und wenn einer sich vor ihm beugte, schon damals, wenn einer über seine Schuld traurig wurde, wenn einer zugab, dass er mit seinem Leben eine einzige Beleidigung des heiligen Gottes gelebt hatte und sich mit allen Fasern seines Herzens nach Gottes Vergebung sehnte, dem wurde sie geschenkt. Und deshalb ist das kein billiger Trost, wenn Esra und Nehemia, und das ist mein Lieblingsvers in diesem Text, die Weinenden dann beruhigen in Vers 10 und wenn sie ihnen sagen, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, also feiert heißt das, und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, ihr habt Grund zum Feiern. Es gibt eine Rettung. Es gibt einen Ausweg und sie haben von Gott her alles Recht, diesen Trost auch auszusprechen, gerade weil sie die Tränen sehen und weil sie auch Gottes Versprechen kennen, dass Gott Jahrhunderte vorher durch den Propheten Jesaja gegeben hatte, der sagt im Namen Gottes, Jesaja 44, Vers 22, ich tilge deine Übertretungen wie ein Nebel und schiebe deine Sünden weg wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Und genau das erleben die Leute jetzt, erschüttert von Gott. Und jetzt könnte ein Skeptiker sagen, naja, das mit den Tränen, das war ja vielleicht nur ein Strohfeuer. Das war vielleicht nur so eine kurzfristige Gefühlsaufwallung. Die waren eben emotional da ein bisschen angefasst. Nach einmal drüber schlafen, haben sie die Sache bestimmt schon niedriger gehängt. Wie sollen wir wissen, dass diese Tränen echt waren? Nun, es ist durchaus möglich, dass es da etliche Mitläufer gab. Die gibt es wahrscheinlich immer. Also Leute, die eben so mitmachen, weil es ganz nett ist. Und ohne mit dem Herzen wirklich dabei zu sein. Aber es waren garantiert damals viele dabei, die es ernst meinten. Und wissen Sie, woran wir das sehen? Das sehen wir in Vers 13. Da heißt es nämlich, und am zweiten Tag, also einen Tag später, versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Die haben immer noch nicht genug. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Also das ist doch ein sehr deutliches Indiz. Nachdem die einen Tag lang schon vorher studiert hatten und geweint hatten und dann gefeiert hatten, dann können die am nächsten Tag nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie machen nicht einfach weiter, wie sie früher gelebt haben. Sondern, schauen Sie hin, die Führungskräfte setzen das Bibelstudium fort. Das sagt Vers 13, die Familienoberhäupter, die Führungskräfte. Die schicken nicht einfach ihre Frauen oder ihre Knechte, weil sie begreifen, das ist jetzt Chefsache. Bibelstudium ist Chefsache. Eigentlich für jeden wichtig. Und an der Bibel, das begreifen sie jetzt, entscheidet sich das Wohl und Wehe unserer Zukunft, das Wohl und Wehe unserer Familien. An der Bibel entscheidet sich das Wohl und Wehe unseres Volkes. Hier fallen die Würfel, hier fallen die Entscheidungen. Und während sie unter Hochdruck weiter studieren, machen sie die nächste bestürzende Entdeckung. Also die brauchten wirklich gute Nerven. Da steht im Vers 14, sie fanden im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber das war eine Sache, die Gott verfügt hatte, um die Israeliten an die Ausreise aus Ägypten zu erinnern, wie Gott sie beschützt hatte. Und deswegen sollten sie das einmal im Jahr machen, damit sie es nicht vergaßen. Und Gott hat das angeordnet und es war jahrhundertelang nicht mehr richtig gemacht worden. Und sie fragen sich, wie konnte das sein? Es steht doch hier so deutlich drin. Das konnten sie alles im dritten Buch Mose, Kapitel 23, genauestens nachlesen. Und unter den ersten Rückkehrern aus Babylon hat es dann wieder einen neuen Anlauf gegeben. Das lesen wir bei Esra, aber offensichtlich noch nicht mit großer Begeisterung und unter großer Beteiligung. Und das soll jetzt anders werden. Und wir können vorstellen, wie diese Männer jetzt dritte Mose, Kapitel 23 studieren und genau sehen, so soll es gemacht werden. Und dann legen sich diese Sippenchefs ins Zeug und sie organisieren ein Laubhüttenfest vom Feinsten, wie wir sagen würden. Ein Laubhüttenfest, das sich von schreibt. Ein Laubhüttenfest, wie es seit Jahrhunderten nicht mehr gefeiert worden war. Sie sagen, wir wollen jetzt endlich ernst machen mit dem, was Gott uns geboten hat. Und dann natürlich machen sie auch aus dem Laubhüttenfest wieder eine große Bibelkonferenz. Begonnen hatte alles mit Tränen, dass sie erschüttert waren über ihre Schuld. Aber jetzt hatten sie endlich begriffen, wie ernst Gott es meint. Und wie schön und wie herrlich und wie beglückend das ist. Sich von ganzem Herzen mit aller Kraft in Gottes Sache reinzuknien und Gott endlich ernst zu nehmen. Und hier stoßen wir dann zum Schluss auf die dritte Erschütterung. Wenn Sie so wollen, auf eine dritte tiefe Gefühlsbewegung, die Menschen erfasst, wenn Gott in ihr Leben eingreift. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen erstens sich fürchten, zweitens weinen und schließlich drittens und letztens, wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich freuen. Und das erleben wir hier zum Schluss. Dann sollen die Richtigen sich freuen. Hier passiert genau das, was Gott schon durch den Propheten Jeremia versprochen hatte. Jeremia 31, Vers 13 und 14. Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Und hier kommt innerhalb von 8 Versen dreimal das Wort Freude. Schauen Sie in Vers 17, wir gehen das mal von unten nach oben durch. Sie feiern dann dieses Laubhüttenfest, weil Gott es gesagt hat. Und dann steht hier am Ende von Vers 17, und sie hatten sehr große Freude. Und dann lesen wir das in Vers 12. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teil davon zu senden, ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Eigentlich wörtlich kann man übersetzen, die Worte hatten Eindruck auf sie gemacht. Die Worte hatten sie erschüttert, Gott hatte sie erschüttert. Und dann dieser Lieblingsvers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lieber Predigthörer, wenn Gott in dein Leben in dieser Weise eingreift, um dich zu rufen, um dir deine Schuld zu vergeben, um dich endlich ganz zu sich zu holen, dann will Gott in deinem Leben eine Freude aufblühen lassen, die du vorher nie gekannt hast. Das wird hier deutlich. Und wir müssen das richtig verstehen. Damit ist nicht gemeint so auf Knopfdruck ein Smiley. Diese Freude ist nicht immer gleich am Anfang, da manche denken, ja, wenn ich jetzt richtig Christ geworden bin, dann müsste ich eigentlich vor Adrenalinschüben durch die Gegend springen. Das ist nicht unbedingt gemeint. Oft wächst diese Freude Schritt für Schritt sich erst langsam aus. Aber Nehemia sagt uns genau, er definiert genau, was das für eine Freude ist. Er sagt, die Freude am Herrn, es ist die Freude an Gott selbst, die Freude über Gott selbst. Und alles, was er in unserem Leben auslöst. Es ist die Freude, von der Paulus geschrieben hat, freut euch in dem Herrn alle Wege, wie wir haben es gehört in der Lesung. Damit ist nicht ein ständiges emotionales Stimmungshoch gemeint. Diese Freude, die kennt durchaus menschliche Traurigkeit. Wenn Sie diese Freude von Gott bekommen, dann werden Sie nicht unbedingt emotionale Superhelden und Dauerstrahler. Es gibt treue, ergebene Christen, die trotzdem ein leicht verletzbares Gemüt haben. Ich denke, jeder von uns kennt solche Christen. Und Paulus schreibt einmal an Christen über den Umgang mit Christen in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also auch Christen sind nicht immer einfach happy und lachend. Freut euch mit dem Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Wenn ein Glied leidet, sagt er in 1. Korinther 12, dann leiden alle Glieder mit. Die Gemeinde Jesu, die kennt auch ein gemeinsames Weinen und ein gemeinsames Traurigsein. Das können wir nicht überspringen. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, wir erweisen uns als Diener Gottes, auch in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten und in Ängsten. Und dann schreibt er in Vers 10 weiter, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und die doch alles haben. Also wir kennen das, wir wissen, was Traurigkeit ist. Und trotzdem geschieht alles Weinen und alles Bangen und alles manchmal ratlos sein und entsetzt sein über medizinische Diagnosen und enttäuscht sein über andere. Geschieht all dieses Weinen und Bangen auf dem Fundament einer Freude, die unzerstörbar ist, weil sie an Gott hängt und weil sie von Gott geschenkt wird. Und diese Freude, die kann gar nicht von uns produziert werden, die können wir nicht selber machen. Dazu können wir uns nicht einfach mal so entscheiden, dazu können wir uns auch nicht überreden und dazu können wir auch nicht andere überreden. Und diese Freude, die hat ihren Anker auch nicht in unserer seelischen Stabilität und schon gar nicht in dem erfolgreichen Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Diese Freude ist nicht unbedingt ein emotionales Dauerhoch. Aber diese Freude in Gott, das ist eine innige Freude. Das ist eine Geborgenheit durch alle Tränen hindurch. Und deshalb ist es eine unzerstörbare Freude, weil sie nicht an den wechselnden Umständen hängt, sondern an Gott selbst. Und darum ist es eine Stärke durch alle Schwachheit hindurch. Unser Mitarbeiter Thomas Pankratz hat in der Predigt über Philipper 3 vor einigen Wochen gezeigt, dass diese Freude nur auf einem einzigen Weg in unser Leben hineinkommt. Durch das Evangelium. Thomas hat über Philipper 3 gepredigt, wo Paulus auch wieder sagt, freut euch in dem Herrn. Und dann bringt er sein eigenes Bekehrungszeugnis. Wie er sich früher in seinem alten Leben durch seine religiösen Anstrengungen irgendwie vor Gott gut darstellen wollte. Und es gibt keine Freude auf diesem Weg. Und der einzige Weg zur Freude ist, dass ich begreife, sie ist ein Geschenk. Die Vergebung ist ein Geschenk. Gott schenkt mir seine Liebe, seine Nähe. Einzig und allein dadurch, dass Jesus am Kreuz für mich starb und ich ihm glauben darf. Es ist alles Geschenk. Ich bin angenommen von Gott, weil Jesus für meine Schuld starb. So kommt die Freude in mein Leben hinein. Und darum hat Paulus dann gesagt, will ich mein Leben lang nicht aufhören, mich an ihm zu freuen. Und Leute, ich will euch dabei helfen, in eurer Freude an Gott zu wachsen. Wir sind Gehilfen eurer Freude, schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 24. Dazu ist Gemeindeleitung da, dazu war der Apostel da. Wir sind Gehilfen eurer Freude. Das ist die Aufgabe geistlicher Leitung. Und man könnte auch sagen, Wachstum im Glauben ist nach biblischem Verständnis ein lebenslanger Grundkurs in Freude. Das ist Heiligung. Wachstum im Glauben ist nach biblischem Verständnis ein lebenslanger Grundkurs in Freude. Und vielleicht haben Sie es nur noch im Ohr, was Matthias Klaus vorhin vorgelesen hat bei der Bibellesung, Johannes 15, wo Jesus den Weg der Nachfolge beschreibt, dass wir uns an ihn hängen und ihm dienen und in seinem Wort bleiben. Und erinnern Sie sich noch, wohinein das mündet in Vers 11? Da sagt Jesus, das sage ich euch, warum? Damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Und das alles klingt wie ein Echo zu Psalm 34, Vers 6, wo Gott sagt, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf ihn sehen, die sich an ihn klammern, werden strahlen vor Freude und sie werden nicht zu Schanden werden. Und wissen Sie, das war eine der großen Entdeckungen Augustins, als er sich zu Gott bekehrte. Und das blieb sein Lebensthema, die Freude in Gott. Und er wusste, diese Freude kann nur aus der Quelle von Gottes Gnade sprudeln. Nirgendwo sonst gibt es diese Freude. Diese Freude ist dem Menschen total aus der Hand genommen. Er kann sie nicht mit seinem Willen erzwingen, sie kann ihm nur geschenkt werden. Und dadurch wurde Augustin zum Vorläufer der Reformation, 1000 Jahre vorher. Augustin half Luther durch seine Schriften dabei, die Gnade zu finden. Und Augustin wurde von Calvin häufiger zitiert als jeder andere Theologe. Wenn Gott eingreift, dann sollen die Richtigen sich freuen. Schauen Sie gerade Augustin. Augustin wusste aus eigener intensiver Erfahrung, was sogenannte weltliche Freuden sind. Augustin wusste sehr genau, wie blind und besoffen die weltlichen Freuden den machen, der auf eigene Faust versucht, in seinem Leben glücklich zu werden. Der eine sucht das Glück im Ruhm oder im Reichtum, Der andere sucht sein Glück in Frauengeschichten oder akademischen Erfolgen. Das war so die Schiene von Augustin, Frauengeschichten und akademische Erfolge. Der nächste sucht sein Glück in der Musik oder in der Malerei, in Reisen oder Drogen oder Alkoholexzessen. Und wieder einer sucht sein Glück in einer beschaulichen Schrebergartenexistenz, wo ich mich jeden Abend an den Sonnenblumen und Rosenbeeten ergötzen kann und dennoch keinen Frieden finde. Sie suchen, was sie nicht finden. Augustin hat es mal gesagt, er hat gesagt, jeder Mensch, in welcher Verfassung er auch ist, möchte glücklich sein. Es gibt keinen, der das nicht wollte und jeder begehrt es mit solchem Ernst, dass er es allem anderen vorzieht. Augustin war in seinen jungen Jahren, als er ins Studium ging, auch so ein typischer Glücksritter, der mit all den Mitteln, die uns Menschen nun mal zur Verfügung stehen, das Glück wuppen wollte. Er wollte es zwingen. Er wollte mit seiner Klugheit den Weg zum Glück planen und er wollte notfalls mit brachialer Gewalt die Eichentür eintreten, hinter der er das Glück vermutete. Und dann musste Augustin aber bei allen Erfolgen bitter erfahren, dass er das Glück nie wirklich in seinen Händen sicher halten konnte, dass es sich uns immer wieder entwindet, sobald wir glauben, es gefasst zu haben. Und er hat ziemlich viel Chaos in seinen jungen Jahren angerichtet. Er schreibt einmal, ich ging nach Karthago zum Studium, wo ich mich in einem brodelnden Kessel der Lust wiederfand. Dann zog er mit einer Freundin zusammen, die er niemals geheiratet hat. Später hat er sich eine andere genommen. Er hatte einen unehelichen Sohn, dem er vieles schuldig blieb. Aber eine betende Mutter, die ihn nie aufgegeben hat. Und er schreibt später im Rückblick, was mir wirklich fehlte, warst du, mein Gott, der du die Nahrung der Seele bist. Aber ich fühlte diesen Hunger nicht. Ich war der Beste in der Rhetorikschule. Ich freute mich an meiner Vorrangstellung und ich war sehr eingebildet. Es war mein Ziel, ein guter Redner zu sein, nur zu dem unheiligen und geistlosen Zweck menschlicher Eitelkeit zu gefallen. Und dann legte der allmächtige Gott seine Hand auf das Leben dieses Augustinus. Da war der etwa 32. Und Augustin wird überwältigt von Gottes Gnade und Gottes Vergebung und er merkt, ich brauche ihn selbst. Ich brauche Gott, deine Nähe und deine Vergebung. Und von da an begriff er, alle Freuden, die ich ohne Gott gesucht habe, die konnten meinen Hunger nach Freude niemals stillen. Und dann entstand dieses berühmte Wort, was viele von Ihnen kennen werden, dass Augustin sagt, du Gott hast uns für dich selbst geschaffen. Und deshalb ist unser Herz ruhelos, bis es endlich Ruhe findet in dir. Er sagt, Gott, du hast im Zentrum unseres Herzens eine Lücke gelassen, die niemand anders füllen kann als du selbst. Und das meinte Ezra, wenn er sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das meint Paulus, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Letzte Frage, was wird mit den schönen Dingen in dieser Welt, die Gott uns geschenkt hat? Herrliche Landschaften, leckeres Essen, faszinierende Musik, liebevolle Begegnungen, was wird damit? Dürfen wir uns daran nicht mehr freuen, damit es nicht in Konkurrenz zu Gott tritt? Augustin zeigt uns auch hier die biblische Perspektive. Er sagt, das Gute, das ihr liebt, es ist von ihm. Aber gut und süß ist es nur in ihm. Und bitter wird es mit Recht, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Der will sagen, es ist alles von ihm, aber wenn du es von ihm trennst und glaubst, dadurch würdest du dein Glück machen und darauf könntest du dein Leben bauen, dann stößt du den weg und dann trittst du den mit Füßen, der dir alles geschenkt hat. Und damit will Augustin deutlich machen, erst wenn du Gott selber kennst, erst wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du auch zu seinen Gaben das richtige Verhältnis. Dann kannst du sie erst bewusst annehmen und genießen, weil du sie nicht mehr vergötterst, weil du nicht mehr dein Leben daran hängst, sondern weil du endlich diese Gaben als das begreifst, wozu Gott dir diese kleinen Freuden geschenkt hat, als einen Hinweis auf seine Liebe und auf die viel, viel größere Freude, die er für dich bereithält. Dann hat Augustin diese kleinen Freuden verglichen mit einem Ring, den ein Mann seiner Verlobten schenkt. Und er sagt das so, dass es ganz einleuchtend ist. Er sagt, stellt euch vor, Brüder, ein Mann würde für seine Verlobte einen Ring machen und sie würde den Ring inniger lieben als den, der ihn für sie gemacht hat. Natürlich soll sie seine Gabe lieben. Doch wenn sie sagte, der Ring reicht mir, ich will sein Angesicht nicht mehr wiedersehen, was würden wir von ihr halten? Das Pfand wurde jedoch von dem Verlobten gegeben, eben als sein Pfand, als Beweis für seine Liebe. Genauso hat Gott euch alle diese Dinge gegeben. Liebt ihn, der sie erschuf. Freut euch an ihm, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und damit sind wir am Schluss unserer kleinen Nehemia-Reihe angekommen. Liebe Leute, wir haben das nicht aus geschichtlichem Interesse gemacht, obwohl wir das auch haben, sondern wir haben es deshalb gemacht, dieses Buch untersucht, weil Nehemia denselben Gott hatte, den wir haben. Und weil dieser Gott durch das Nehemia-Buch zu uns reden will. Und heute zum Schluss, da sollten wir sehen, wenn der lebendige Gott in ein Leben eingreift, dann wird dieses Leben auf die eine oder andere Weise erschüttert. Es wird bewegt, es wird angerührt. Und nicht in einem magischen Sinn, das ist nicht, dass jemand jetzt plötzlich fremde Stimmen hört oder seltsame Visionen erlebt oder plötzlich in Ohnmacht fällt, sondern ganz nüchtern. Gott erschüttert Menschen auch heute durch sein Wort. Das haben wir hier gesehen. Er holt uns raus aus unserer Kälte, aus unserer Starrheit, aus unserer Stumpfheit. Und immer wenn Gott das macht, dann gibt es bis heute diese drei Reaktionen: Furcht, Weinen, Freude. Manche fürchten sich, weil sie plötzlich ahnen, es gibt einen heiligen Gott. Und bei den einen bewirkt diese Furcht, dass sie sich abwenden, dass sie davonlaufen und gegen Gott rebellieren. Und andere erkennen in dieser Begegnung mit Gott plötzlich, wer sie sind und wie viel sie ihm schuldig geblieben sind. Und es trifft ihr Gewissen und es tut ihnen von Herzen leid. Und das sind die weinen, stumm oder schluchzend oder wie auch immer. Und wer über seine Sünde weint, wer sich so von Gott erschüttern lässt, der wird dann erst diesen Sonnenstrahl von Gottes Gnade begreifen. Was das heißt, dass Gott sich persönlich über meine Schuld und über meine Not erbarmt. Dass dieser heilige Gott, dass er mir alles vergibt. Dass er mein ganzes zerbrochenes und ausgeleiertes Leben wieder heil macht. Dass er extra deswegen Jesus geschickt hat und dass er für mich gestorben ist und dass dieser Gott mich fest in seine Arme schließt und mich nie wieder fortschickt. Und das ist dann echte Freude. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, erschüttere du unser Leben immer wieder. Und schenke uns diese Freude, die nur du selbst bist. Und hab Dank, dass du unser Leben ganz heil machen kannst. Und dass du uns nicht wegschickst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Musik